Auf geht's in eine neue Runde. Ich freue mich richtig. Heute wieder einfach mal machen, der Podcast. Und heute haben wir ein Thema, was die Welt revolutioniert. Wir kennen das Thema seit Jahren, ja, fast schon seit Jahrzehnten. Aber man hat das Gefühl, dass es jetzt ein exponentielles Wachstum hat, nämlich die künstliche Intelligenz. Was hat das alles für Auswirkungen? Wir machen das spannend. Wir machen das mit Top-Leuten. Wie immer, sie zählt ja zu den führendsten KI-Spezialisten, Experten, Expertinnen in Deutschland. Herzlich willkommen, Elisabeth Lorange.
Hallo Carsten, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herrn Repinski gehört zu den renommierten Journalisten hier in Berlin. Herr Repinski ist Volkswirt, hat eine journalistische Ausbildung gemacht bei der Deutschen Journalistenschule in München, war bei der TAZ, bei Pioneer, beim Spiegel und jetzt ist er Chefredakteur bei Politico, hat verschiedene Auszeichnungen erhalten. Herzlich willkommen.
Und gerade vom Fahrrad. Herzlich willkommen.
Hallo. Genau, deshalb ein bisschen am Schwitzen. Kann KI das Schwitzen reduzieren?
Chancenlos.
Was meinst du?
Das wäre quasi eine medizinische Frage. Und ich glaube, im medizinischen Kontext ist die KI ziemlich versiert. Also wenn man sich das anguckt, wie die Diagnosegenauigkeit ist, dann ist die KI weit über den Menschen. Also wir sehen gerade, dass ein junger Arzt liegt bei ungefähr 67% Diagnosegenauigkeit, ein Chefarzt bei ungefähr 89% und die neuen Modelle liegen bei knapp 95%.
Und wann werden die Realität, dass sie wirklich in der Anwendung, in der Breite kommen?
Ich denke, das ist eine Frage der Regulatorik, also auch an Sie. Aber im Prinzip schon jetzt. Ja. Also jeder Arzt könnte es anwenden. Das einzige Problem ist, dass sobald Ärzte es anwenden, sie ihre eigenen Fähigkeiten ein bisschen verlieren.
Ja, stimmt meine These, dass es jetzt so zumindest gefühlt exponentiell zugeht beim Thema KI? Also ich habe letztens gehört, Google hat ja jetzt AI, also KI implementiert und man kriegt ja sofort eine Antwort. Und die Verlage haben im letzten Jahr aufgelaufen 30-40% Minus gemacht im Digitalgeschäft, weil die Bezahlschranke nicht mehr genutzt wird und weil jetzt KI über Google genutzt wird, das hat mich nachdenklich gestimmt über die Geschwindigkeit. Ich glaube, ich bin nicht naiv, aber sehe im Moment, was das mit unserer Welt macht. Stichwort Arbeitsplätze. Ist das so, dass es jetzt richtig zur Sache geht und dass wir in 2-5 Jahren eine andere Welt haben?
Das sind verschiedene Fragen. Die erste Frage, das zum exponentiellen Wachstum. Kann ich bejahen. Ich denke schon, dass wir mitten im Wachstum sind. Wir hatten vorher einen KI-Winter. Also die Systeme, die wir jetzt sehen, die gibt es schon seit den 60er und 70er Jahren. Und nur mit mehr Chips, mit mehr Daten und besserer Architektur wurden diese Modelle skaliert. Das heißt, wir sind jetzt aus diesem KI-Winter raus und schaffen es immer, performantere Systeme zu entwickeln, die wir überall implementieren. Und eben auch bei Google oder eben auch in der Medienwelt. Und die zweite Frage zum Abbruch des Traffics sozusagen zu den einzelnen Medienhäusern kann Herr Repinski sicherlich besser beantworten. Nur das Problem wird sicherlich Google auch haben. Deswegen werden die dazu meines Erachtens irgendwann demnächst hoffentlich Lösungen finden, weil das natürlich uns alle betrifft. Wenn die Medienhäuser kein Traffic mehr haben, haben die nicht nur kein Kapital mehr, aber die werden dann eingehen und Journalismus als Säule der Demokratie und so weiter wird eingehen. Das heißt, ich denke, dass wir das Problem lösen werden.
Journalismus als Säule der Demokratie wird eingehen. Ja,
und das müssen wir lösen, ja.
Also dann geht die Demokratie insgesamt ein, deswegen ist das keine Alternative. Es gibt diese Themen am Anfang, die natürlich dafür sorgen, dass hier und dort auch Einnahmen einbrechen. Jetzt bin ich kein Google-Algorithmen-Fachmann, sondern ich bin dafür zuständig, dass wir den besten Journalismus machen, der möglich ist. Und da bin ich sehr dafür, und so tue ich das auch selber, darüber positiv nachzudenken, was mit KI möglich ist. Mhm. Also ich sehe schon, wenn ich jetzt mal an Politico und die Arbeit von Politico denke, dann sehe ich schon viele Themen, wo wir noch händisch wirklich individuell Dinge zusammentragen. Das Berlin Playbook liest Carsten Lindemann hoffentlich jeden Morgen, weil da drin alles steht, was wichtig ist, was passiert ist. Das heißt also, eine der großen Aufgaben, die wir haben, ist auch das alles zusammenzutragen, was an Informationen passiert ist. Das übernimmt bei uns perspektivisch immer mehr eine KI. Und das bedeutet, dass die Reporterinnen und Reporter, die daran bisher arbeiten, mehr Zeit haben für exklusive Recherchen, für das, was wirklich nur der Mensch machen kann. Also das heißt, die richtige Balance finden zwischen dem, was der Mensch macht und was die KI unterstützend tun kann, das ist die Aufgabe. Und dann wird sich auch das Geschäftsmodell dazu finden.
Aber gleichzeitig habe ich letztens gelesen, dass auf Social Media man ja durch einen Algorithmus genau die Nachrichten bekommt, die einen interessieren. Und dadurch die allgemeine Nachrichtenlage gar nicht mehr so interessant ist für den Einzelnen, wie sie vielleicht vorher war. Also brauchen die Menschen dann überhaupt noch exklusive Medienangebote oder verlassen sie sich auf den Algorithmus?
Ja, viele verlassen sich auf den Algorithmus, aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dann da reinzugehen und zu sagen, wie kommen wir in diesen Algorithmus auch wieder rein, ohne dass wir vielleicht jede Radikalisierungs- oder sozusagen Polarisierungsspirale auch immer mitgehen. Dann muss es anders versuchen. Ich glaube, das geht auch. Ich glaube auch, es gibt einen großen Teil von Menschen, die natürlich ein Bedürfnis danach haben, nach einer abgewogenen Information, die eigentlich im Inneren auch genervt sind davon, dass sie von ihren Feeds diktiert bekommen, was sie sich angucken können. Und da muss man einfach mutig in diese Lücken reingehen. Also noch einmal, das ist das, was wir tun. Ich glaube, das kuratierte Angebot, also morgens einen Newsletter, morgens einen Podcast zu bekommen, in dem man dann eben auch das journalistische Angebot, die Informationen bekommt, die man möchte, das ist auch eine große, das wächst auch. Ja, also das sehen wir auch. Wir haben jeden Tag mehr Subscriber in dem Newsletter und wir haben jeden Tag mehr Downloads. Wir haben zweistellig prozentual Zuwächse bei den Downloads im Podcast im Monat. So, also das heißt, da ist ein großer Bedarf, da sind Lücken da, man muss sie finden.
Ja. Wie sehen Sie die oder du die Entwicklung im Medienbereich?
Ja, ich sehe das als
radikaler,
schwierig. Ja, oder als radikaler. Ich glaube, dass dieses Problem, dass alle in einem Art Erkenntnisgefängnis sind und immer nur in ihrer eigenen Bubble sich fortbewegen, das muss in irgendeiner Form adressiert werden, aber die Algorithmen, die Google hat, sind halt das größte Geschäftsgeheimnis und die werden sie nicht so schnell preisgeben. Und das gleiche gilt für die ganzen Produkte von Meta, also Instagram, Facebook und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir brauchen dringend irgendwie einen Plan B für die Zukunft, damit dass sich diese sich selbst referenzierenden Kreise nicht immer kleiner werden und die Menschen immer auch radikalisierter werden. Das ist ja am Ende klickt, also man sagt auf Englisch, Engagement is Outragement. Outragement is Engagement. Das heißt, je polarisierender die Statements sind, desto besser klicken sie. Und ich glaube, es ist schwierig, dass sich das System oder dass sich da die Medienlandschaft nicht komplett konsolidiert. Also,
aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn jetzt in den nächsten 2, 3, 5 Jahren, ich sag mal, diese einfachen Dienstleistungen, diese Vertriebssachen, aber auch Versicherungen, Banken, Verwaltungen und so weiter, wenn sich das alles mehr durch künstliche Intelligenz auflöst, im besten Sinne, ich meine, wir reden den ganzen Tag über Bürokratieabbau, durch KI kann man viel Bürokratie abbauen. Was macht das mit der Gesellschaft? Es gibt ja Personen wie Richard David Precht, der sagt, da fallen wirklich sehr viele Aufgaben weg. Und damit muss man sich auch die Frage stellen, was macht man mit diesen Menschen? Wir haben ja alle Sinn. Wir sehen ja alle den Sinn des Lebens, auch in der Arbeit. Das ist ja, ja sehr sinnstiftend.
Ja, also ich glaube, es gibt zwei Aspekte. So, der eine Aspekt ist, dass wir sicherlich einen gewissen Wandel in der Arbeitswelt sehen werden. Wie gesagt, die Friseurin von heute ist vielleicht die Anwältin von morgen, weil sie sich mit KI selber so weit fortbilden kann und diese Wissensansammlung nicht mehr so relevant ist, wie es früher war. Ja, 1967 kam der Taschenrechner in die Welt. Alle Lehrer haben geschrien, dass das dafür sorgen würde, dass die Schüler nicht mehr selber Kopfrechnen würden. Aber heutzutage braucht keiner mehr Kopfrechnen und alle nutzen den Taschenrechner. Das heißt, ich glaube, es ist einfach eine typische Evolution der Technik. Und ich denke, das Gleiche werden wir im Arbeitsmarkt sehen, wobei es sicherlich eine Phase von bestimmt 5 Jahren geben wird, in denen sich es zurechtruckeln muss. Also in den USA sehen wir gerade zum Beispiel eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit unter den Graduierten. Das heißt, die liegt, glaube ich, gerade bei 5,5%, wobei der Landesdurchschnitt bei 4 liegt. Das heißt, wir sehen, dass die Einstiegsjobs schwerer zu verteilen sind. Ja, weil das sind die Jobs, die KI als erstes machen kann. Und so, glaube ich, wird es in dem Kontext in irgendeiner Form ein Shift geben. So. Aber auf lange Sicht denke ich nicht, dass das ein Problem sein wird, weil wenn wir historisch gucken, hat keine neue Technologie dafür gesorgt, dass wir komplett als Gesellschaft irgendwie bergab gegangen sind.
Stimmt, ich erinnere mich, der Spiegel hat, glaube ich, mal jedes Jahrzehnt immer ein Cover gemacht, Automatisierung, Computing und so weiter und die Arbeitsplätze fallen weg. Es ist nie eingetreten.
Nein, es ist Produktivitätssteigerung am Ende. Ja. Es ist eigentlich das, was wir brauchen in der Gesellschaft, um zu wachsen, wieder Räume frei zu machen für das, was wir wollen. Ja? Also ich meine, da kann man 150 Jahre zurückgehen und den Weg der Industrialisierung nochmal nach vorne laufen, dann wird man immer wieder an Etappen vorbeikommen, wo Arbeitsplätze wegfallen. Und ich meine, in der Politik wird viel über die Automobilindustrie gesprochen. Da gibt's am Ende dann Räume, die wieder neu besetzt werden müssen. Und wenn die dann von den Chinesen besetzt werden, dann sind die eben die, die profitieren. Also die Aufgabe muss sein, dass man vorne dran ist mit dem, was als nächstes entwickelt wird. Und das gilt aus meiner Sicht für alle Bereiche. Mhm. Nochmal, beim Journalismus, glaube ich, fallen theoretisch auch einfache Jobs weg. Aber dafür entstehen komplexere neue Jobs. Und das ist unsere Aufgabe, diese Veränderung zu gestalten. Wir können sie nicht aufhalten. Wir sollten es auch nicht versuchen, sondern wir sollten versuchen, sie so zu gestalten, wie es am besten möglich ist. Wir tun das nicht nur bei Politico, wir tun es im Verlag insgesamt. Mhm. Wir haben wirklich eine KI-First-Strategie. Wir geben die Aufgabe aus, wirklich jeden Arbeitsschritt mit KI mitzudenken. Mhm. Das heißt ja nicht, dass wir Arbeitsschritte KI überlassen. Ja. Dass wir jetzt sagen, okay, KI schreibt mir jetzt einen Artikel. Da wird sicherlich ein Fehler drin sein. Ne? Also das heißt, da muss man schon drauf achten. Aber wenn ich mir allein überlege, wir machen hier einen Podcast, ich mache auch einen, was die Transkription durch eine KI ermöglicht hat. Ja. Es ist unfassbar.
Oder ganz normale Interviews, die man hinterher redigiert.
Ja, das wäre gar nicht möglich gewesen, vor wenigen Jahren in einem solchen Tempo Podcast und gute Informationen an Zuhörerinnen und Zuhörer zu bringen. Allein dadurch, dass wir eben diese gleichverschriftliche Form haben, dass man sofort eine Stelle wiederfindet, was man da an Minuten im Tag und Stunden spart, finde ich, sind unglaubliche Chancen. Deswegen bin ich da frohen Mutes. Mhm.
Super. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Politik das auch so begleitet? Also, dass sie sieht, KI hat so viele Chancen für die Wirtschaft, wir müssen den Rahmen so setzen, dass es genutzt wird, also dass man sich auch auf neue Entwicklungen, Innovationen einlässt? Oder haben Sie das Gefühl, dass die Politik vieles dafür tut, dass Altes bewahrt wird und nicht die Innovationskraft befeuert wird in diesem Lande?
Also ich habe in Deutschland schon das Gefühl, dass KI als Thema wahrgenommen wird und da sind wir ja auf der Forschungsebene stehen wir auch verhältnismäßig gut da. Aber ich finde auch, man kann nie genug tun. Also ich glaube, das Wichtige ist, sich mit den einzelnen Instrumenten auseinanderzusetzen. Ein Politiker hat wenig Zeit und wenn Carsten Linnemann einen Betriebsbesuch macht, ob das jetzt ein Bäcker ist oder eine KI-Stube, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, dann lernt er ja was, auch wenn er da nur eine halbe Stunde ist und stellt fest, Mensch, so ist der Alltag, so funktioniert es eigentlich. Also ich glaube, es muss Praxiskontakt geben mit Tools, mit Möglichkeiten, auch mit Risiken selbstverständlich, damit sich auch die Politik damit eng auseinandersetzen kann. Und dann sehe ich da eigentlich alle Chancen. Ich glaube, dass es einen Digitalminister gibt, erstmals, ist natürlich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, wir sollten in Europa bei all den Branchen, wo wir das Gefühl haben, dass wir den Anschluss auch hier und dort mal verlieren, weil es vielleicht traditionelle Industriebranchen sind, sollten wir schon die Chancen sehen, die in so einem riesigen neuen Zweig liegen. Weil wenn wir das nicht tun, dann, dann haben wir wirklich verloren.
Wo sind denn unsere Stärken bei KI? Also wenn ich Apple sehe, wenn ich Google sehe, wenn ich selbst Microsoft im letzten Jahr, glaube ich, über 100 Milliarden Euro Gewinn. VW hat gut eine Milliarde noch. Also wo sind wir wirklich gut?
Das Problem ist ein bisschen, dass wir den Zug, ich will nicht sagen verpasst haben, aber diese Entwicklung oder auch die Tech-Entwicklung hat ja schon lange stattgefunden. Das heißt, das Valley in den USA fing quasi 1939 an. Da wurde Hewlett-Packard gegründet und damit hat das Ganze so ein bisschen von alleine Fahrt aufgenommen. Und die US-Regierung hat massiv rein investiert ins Valley.
Auch in die Armee.
In die Armee, genau. Das waren
Synergieeffekte.
Und das waren die ersten Use Cases, waren militärischer Natur. Das heißt, die haben quasi VCs dazu gezwungen, in Defense-Tech schon sehr früh zu investieren. Und dadurch hat sich dieses ganze Valley und das Tech-Kapitol der Welt quasi entwickelt. Und das hat in Deutschland in der Form nicht stattgefunden. Das heißt, von der Politik wäre es wünschenswert, wenn es ein bisschen eine andere Kapitalkultur gäbe. Mhm. Das heißt, wenn vermehrt in Tech und in Innovationen und so weiter investiert werden würde, das ist eine. Aber ich sehe es auch so, dass Deutschland so ein bisschen ein Marketingproblem hat, weil wir haben wahnsinnig viel Substanz. Wir haben extrem gut ausgebildete Ingenieure, also beziehungsweise Entwickler. Und wir schaffen es nicht, das Ganze zu kommunizieren. Mhm. Ich habe gerade mit einem der AI-Chefs von Siemens Healthineers gesprochen gestern. Und er erzählte mir, dass Siemens Healthineers weltweit führend in der Anmeldung von KI-Patenten sei. Weltweit. Und ebenfalls die meisten FDA, also die amerikanische Behörde FDA, registrierte Patente hätte in AI. Mhm. Und ich finde es schon überraschend, ja, dass wenn wir weltweit führend sind, warum wir das nicht mehr kommunizieren? Mhm. Also gerade als Siemens. Ich meine, das ist das Rückgrat Deutschlands und das wäre doch so, ich meine, das wäre doch so eine Power-Kommunikation, das einfach mal in die Welt zu tragen.
Absolut.
Also das heißt, wir...
Gilt auch für uns Politiker, das dann auch selbstbewusster zu machen und nicht immer nur die Probleme zu sehen.
Ich denke, wir können sehr viel.
Ja.
Wir haben auch ein wahnsinnig gutes Bildungssystem. Wir schaffen es for free quasi, unsere gesamten Kinder, unsere Studenten zu bilden, zu fördern, groß zu machen. Aber wir kriegen dann eben nicht auf der Gründerseite kriegen wir nicht die PS auf die Straße, weil das Kapital fehlt und wir kriegen es kulturell eben nicht auf die Straße. Und das ist, finde ich schade und es wäre begrüßenswert, wenn die Politik an der Stelle das mehr supporten würde und auch die Dringlichkeit in dem Kontext sieht. Weil momentan USA und China, das ist ein Wettlauf, da geht es am Ende um militärische Vorherrschaft in diesem Wettlauf um KI. Ja, deswegen versucht ja die USA immer wieder zu reglementieren, wie viel Rechenpower China hat. Und in dem Versuch, das quasi die Entwicklung dort zu beschränken und zu verlangsamen. Aber am Ende werden wir das Game der Foundational Models zum Beispiel nicht mehr mitspielen. Mhm. Ja? Aber wir können dafür andere Sachen gut machen, was Siemens gerade vormacht.
Jetzt mach mal ein Beispiel. Du bist auch Partnerin bei Deloitte und berätst sozusagen große Unternehmen bei der Datentransformation, KI. Mhm. Jetzt sagen wir mal, du fährst zu einem großen Chemieunternehmen hin, gibt ja einige große in Deutschland, die ja richtig unter Druck stehen. Mhm. Findet es Unfall statt?
Vielleicht.
Ohne jetzt einen Namen zu sagen, genau. Also nehmen wir mal an, möglicherweise.
Möglicherweise.
So, Chemie ist richtig auf dem absteigenden Ast. Was sagst du denen?
Dass KI denen zum Beispiel in der Entwicklung von neuen Werkstoffen sehr gut helfen könnte. Also das ist da einer der größten Anwendungsfälle. Oder in allem, was sozusagen das Backbone, das Rückgrat des Unternehmens ist. Weniger, also diese ganze KI-Transformation findet nicht statt über die kleinen Anwendungsfälle auf Anwenderseite, das heißt ChatGPT-Implementierungen in Büros und so weiter. Das ist nice to have, aber das bringt keine wirklichen Hebel in der Effizienz, in der Steuerung. Hat keinen Einfluss auf die P&L am Ende des Jahres.
Ja.
Aber die Systeme, die dem Ganzen zugrunde liegen, die kann man optimieren. Also Lieferketten kann man optimieren. Man kann After Sales optimieren. Das heißt, alles, was nicht so shiny ist und nicht so attraktiv ist, aber sehr viel Wirkung zeigt. Und da spielt so ein bisschen die Musik. Mhm. Und das machen die großen Unternehmen zurzeit. Also die gucken sich an, wo die Werttreiber sind, wo die wirklichen Hebel sind. Und die fangen jetzt an, so ein bisschen diese ganzen Tool-Implementierung zu lassen. Mhm. So, das ist gerade der Status quo.
Mhm. Jetzt haben wir viel Positives erwähnt, ist auch richtig so. Zu den negativen Seiten kann ich jetzt sagen, zählen natürlich Fake News. Also gerade KI gesteuert, ich habe das selbst im Wahlkampf jetzt erlebt, wo Lippensynchronisierung stattfand, wo Videos generiert wurden, wo Friedrich Merz gezeigt wurde oder ich oder andere in ganz anderen Situationen etc. Letztens hat ein Kollege mir gezeigt, wie man selbst aus einem Foto KI gesteuert ein Video machen kann. Also es ist ja...
Darf ich dazu einmal kurz eine Geschichte erzählen? Ich hatte, bevor ich in die Unternehmensberatung kam, war ich Unternehmerin. Also von der DNA her bin ich wahrscheinlich Unternehmerin.
Ja.
Und ich hatte ein KI-Unternehmen und wir haben Avatar gemacht. Das heißt, ich war die Konkurrenz zu Synthesia, ist der Marktführer momentan. Und aus dem politischen, sagen wir mal, extremen Spektrum, ich sage jetzt nicht welche Richtung, kam das Wahlkampfteam zu mir und hat gefragt, ob ich die Person avatarisieren könne, damit sie, und zwar, das war das Interessante, mit lokalem Dialekt sprechen können. Ja. Und da ging es nur um Deutschland. Ja, also das heißt, und einfach nur, weil die Menschen dann vor Ort sich abgeholter fühlen und sich mehr adressiert fühlen und sich heimischer fühlen und sich dann potenziell mit der Person noch mehr identifizieren können. Ich finde es immer spannend, weil also sowohl das ganze rechte Spektrum als auch das ganz linke Spektrum, die verstehen die Digitalisierung immer viel besser. Ja? Mhm. Also die bespielen Social Media, finde ich, besser und ich weiß nicht, ob Not macht erfinderisch, aber die sind auf jeden Fall sehr gut darin. Und ich fand es faszinierend, dass sie das verstanden haben, ja, dass das machen würde. Ich habe es nicht gemacht, aber das ist quasi...
Damals schon, ja.
Ja, das ist damals schon. Das heißt, das Thema der Lippensynchronisation ist jetzt so ausgefuchst, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was noch Deepfake ist, was richtig ist, was nicht richtig ist.
Und das, selbst wir. Ich fand, vor 2-3 Jahren konnte man es noch sehen. Heute selbst ich gar keine Chance.
Ich glaube, die Zeiträume sind noch kürzer in Wahrheit als 2-3 Jahre, sondern es geht wirklich um, ich finde es epochal, was in einem halben Jahr technisch Fortschritten da passiert. Und ich glaube, ja, ich habe eben gerade darüber nachgedacht. Ich habe vor einem halben Jahr, sowas gesagt wie, wir erkennen es gerade noch. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diesen Satz wiederholen will jetzt. Und die Kunst des Fakes, wenn man so will, besteht darin, ihn nicht zu radikal zu machen, sodass wir ihn quasi einfach interpretieren als Fake. Das muss Fake sein, weil es ist Quatsch, dass die Person so etwas gesagt hat. Ganz besonders kompliziert wird es in dem Moment, in dem es nicht mehr unbedingt Quatsch ist, sondern in dem es nur graduell von dem vielleicht entfernt ist, was wirklich gesagt wurde. Also jetzt mal, wir haben eine Talkshow und 70% von dem, was man sieht, wurde vielleicht wirklich gesagt. Und dann wird einfach ein Satz verändert. So, also so, dass man es intellektuell nicht sofort erkennt.
Genau.
Ja, dann wird es gefährlich, glaube ich. Und dann wissen wir natürlich, wie der Zyklus von Nachrichten verläuft. Wenn das dann 1, 2, 3 Stunden als Realität empfunden wird, dann ist quasi der Schaden da. Also das heißt, da werden wir auch im Journalismus eine Herausforderung haben, zu sagen, gibt es eine Früherkennung für Fake-Videos, wird es sowas wie ein Wasserzeichen irgendwann geben, im übertragenen Sinne, das dann wirklich auch Videos als echt erkennt. Aber all das ist natürlich schwierig, weil nochmal, der Schaden ist nach wenigen Stunden schon hergestellt und da werden wir Antworten drauf finden müssen, die ich jetzt auch noch nicht habe.
Aber, und auch noch dazu zu sagen, ich bin heute Morgen aufgewacht zu einer WhatsApp. Und zu mehreren. Und mir haben alle meine Freunde auf einmal so einen LinkedIn-Post geschickt. Und ich habe mich gefragt,
machst du nachts nicht auf Flugmodus?
Flugmodus, genau. Und ich bin aufgewacht und dann machte ich mein LinkedIn auch heute Morgen und ich war verschlafen. Und dann haben mir alle geschrieben, so, oh Gott, guck dir das mal an. Und dann hat jemand von mir ein Deepfake gepostet heute Morgen. Und ich habe mich so erschrocken in dem Kontext. Und es war nicht ganz so schlimm, aber es war sehr, sagen wir mal, suggestiv. Ja, es war auf jeden Fall nicht neutral. Und ich habe mich in dem Moment so erschrocken. Und es fühlte sich wirklich an, als würde der Boden sich öffnen.
Also es war kein Scherz von Freunden, sondern es war ein tatsächlicher Post.
Es war ein tatsächlicher Post, der mich auch verlinkt hat. Die Person hat es sicherlich nicht schlecht gemeint oder so, aber es sah so aus, als würde ich sehr suggestiv in das Ohr von demjenigen flüstern. Und ich habe selber auch einen Podcast, heißt Tech and Tales übrigens. Und er hat meinen Podcast, meine letzten beiden Folgen gelobt. So. Und da hat er sich gezeigt und ich, wie ich ihm halt irgendwie ins Ohr flüstere. Aber es sieht eher so aus, als würde ich flüstern, so, hey, Honey, wann gehen wir nach Hause? Und dieses Foto hat ich habe wirklich Herzrasen bekommen und mich in dem Kontext gefragt, wie man das in irgendeiner Form verhindern kann. Und ich meine, letztlich, die Verbreitung von Deepfakes ist strafbar, ne? Also das muss einem schon klar sein. Nur, ich war früher der Meinung, dass man das normalisieren sollte, weil ich dachte, es gibt keine Art und Weise, wie man das irgendwie einschränken kann. Jeder kann überall alle möglichen Fotos generieren. Nur, ich habe meine Meinung heute in wenigen Sekunden dazu geändert. Ne? Wenn man selber Betroffener ist, hat es auf einmal ein ganz anderes Geschmäckle. Und ich denke, dass der erste Ansatz sollte sein, auf der regulatorischen Seite, wie Dänemark, die vorletzte Woche beschlossen haben, dass man das IP oder das Recht am eigenen Bild hat, eigenen Bildkörper und Stimme. So. Das heißt, dass erstmal das, und das ist der erste Schritt. So, ob das danach verfolgt werden kann und so weiter, sei mal dahingestellt. Aber man muss auf jeden Fall auf regulatorischer Seite das besser begleiten. Und was du sagtest, dass man Wasserzeichen implementiert in Deepfakes, das ist ja schon im AI-Act quasi vermerkt. Ne? Und das sollen so maschinenlesbare Wasserzeichen, sollen in den vermeintlichen KI-generierten Videos vorhanden sein. Aber auch das ist halt Frage, wie das Ganze durchgesetzt werden soll. Aber wie erkennt ihr denn das? Also wenn ihr Videos seht in der Redaktion, woher wisst ihr, ob es wirklich, also ob es echt ist, ob es nicht echt ist? Wie sind da so die Mechanismen?
Naja, noch ist es aus einer Mischung aus genauer Beobachtung, ob du quasi so Schnittkanten siehst oder Unlogiken in dem, was du im Bild oder im Video siehst, plus Brain, ja, was du drauf legst, ob du dir überlegst, war dieser Mensch an dem Ort? Macht das Sinn, dass ein Satz wie dieser gesagt wird? Wenn man sich nicht sicher ist, suchst du eine zweite Quelle, in der das auftaucht oder nicht? Und dann lässt sich das verhältnismäßig schnell klären im Moment. Aber einfach so, weil die Fakes in dem Moment noch schnell relativ einfach aufklärbar sind.
Aber ist das nicht hochgradig gefährlich? Ich denke jetzt an die nächsten Wahlkämpfe. Ich meine, ihr seid beide unter 30. weiß ich nicht.
Selbstverständlich.
20.
Genau. Und aber wenn jemand 70, 80 ist, der kann ja nicht im Ansatz das unterscheiden. Es wird ja nicht eine Gefahr, wenn ich dann an Russland denke, über Telegram, wie die das hier einspielen, dass das richtig zu Wahlkampfzwecken missbraucht wird und dass wir nicht jetzt schon aufpassen müssen, auch der Journalismus, dass wir das gar nicht mehr packen.
Ja. Also jetzt möchte ich aber ganz kurz einmal eine Lanze brechen für die Generation der
unter 30-Jährigen.
Über 70- und über 80-Jährigen. Ja. Weil das sind nämlich die, die noch ganz normal über Politik diskutieren im größten Teil, die in aller Regel noch ihre Regionalzeitungen lesen, sich danach zum Kaffee treffen und darüber sprechen, was in der Welt passiert und auch noch auf solche, also das ist, sehe ich nicht als die problematische
Frage. Ja, aber trotzdem, wenn die ein Handy haben, also meine Mutter auch, die schickt mir manchmal Dinge, wo ich denke, Mensch, hättest du doch sehen können, dass das gefaked ist. Ja, und ich glaube,
kenne ich aus der jungen Gruppe.
Ja, nein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht ungefährlich ist. Ich sehe ja auch gerade, was aus Russland etc. über Telegram kommt. Also
guck mal, alleine diese Geschichte mit wie hieß sie noch? Sweeney mit Vornamen? Protagonistin des Jeans-Werbung. Die wurde doch aus dem vermeintlich woken Bubble wurde sie doch so stark dafür kritisiert und auch die Firma wurde stark dafür kritisiert, dass es vermeintlich um Good Jeans ginge, ja? Und da war ja ein Wortspiel zwischen den Hosen und den Genen. Mhm. Und man hat, die New York Times hat eine große Studie dazu gemacht und festgestellt, dass es gar nicht aus der woken Bubble kam, diese Kritik, sondern aus der rechten Ecke lanciert wurde. Und also ich habe gleich am Tag 1 gesagt, da habe ich gedacht, das ist garantiert aus der sehr russisch-rechten Ecke, das wird garantiert noch nicht mal aus der amerikanisch-rechten Ecke sein, weil ich fand das so abwegig, ja, die Amerikaner lieben ihre Schauspieler normalerweise und typischerweise werden die nicht so öffentlich gegrillt und ich kenne super woke Leute und keiner hätte diese absolut extremen Ansichten geteilt. Mhm. Das heißt, ich fand es sehr überraschend und das war, finde ich, ein Vorgeschmack zu den nächsten Wahlen quasi, wie sich so etwas so verselbstständigen konnte. Ich weiß nicht, ob du diesen Shitstorm oder ob ihr das mitbekommen habt.
Den habe ich nicht mitbekommen.
Aber das war, also es gab Millionen und Millionen Views und das war eins der entscheidenden, der pivotalen Momente tatsächlich in Amerika für Medien und für KI. Mhm.
Am Ende ist es auch eine Frage von Resilienz von Politik und da finde ich, ich führe das einmal kurz aus und sage gleich, dass ich viel verlange von Politik in dem Moment, aber ich glaube, man muss sich klar machen, an welchen frühen Stellen diese Trends einsetzen, der Druck über die sozialen Medien auf die, sagen wir mal, ersten Gruppen in der Politik einprasseln, die sich dann vielleicht davon verleiten lassen, die Narrative teilweise miterzählen und daraus entsteht ein großes Bild.
Exakt.
So, das ist, ne, das ist mir klar, wie schwer das aufzuhalten ist. Aber ich glaube, Russland, die Angriffe, das ist bitter ernst. Ne? Also da geht es um Kriegsführung am Ende, um hybride Kriegsführung. Und da haben wir keinerlei Antwort darauf, wie wir darauf reagieren. Da gehen wir gar nicht ran in den Debatten, weil es uns zu schwierig ist, über Mandatierung von Hackerangriffen oder Cyberangriffen auf die andere Seite nachzudenken. Aber das müssen wir eigentlich tun als Gesellschaft. Und ich glaube, die Politik tut gut darin, so viel wie möglich alte Verkrustungen aufzubrechen und so oft wie möglich sich zusammenzusetzen, across the aisle, wie man schön sagt, und zu sagen, was ist eigentlich die Herausforderung, der wir allen gegenüberstehen, die sich im demokratischen Spektrum befinden.
Ja.
Und ich glaube, das ist der einzige Weg, eine Resilienz zu entwickeln und solchen Herausforderungen
irgendwie die große, auch
mit Gesetzgebung
die große Linie.
Genau.
Aber ja, Rybinski, es ist ja schon so, dass wenn Sie jetzt kleingeschrieben oder Ihre Kolleginnen und Kollegen mich anrufen, es gibt ja immer mehr Newsletter, die alle super sind, aber da geht es Ihnen ja auch jeden Tag um die Tagespolitik. Ne? Der eine will die Steuern erhöhen, man will sie nicht erhöhen, was ist mit dem Bürgergeld, hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber ich sag mal, die großen Linien, also dass wir jetzt uns faktisch neu erfinden müssen, weil unsere Automobilindustrie, Maschinenbau, Anlagenbau, der muss natürlich jetzt mit KI verzahnt werden und vielen Dingen. Wenn ich sehe die neueste Harvard-Studie im Bereich KI, Quantencomputing, Robotik, und ich sehe, wie andere wie Tesla oder auch die Chinesen da vorangehen, aber auch Biotechnologien, Raumfahrt, sind wir überall im Hintertreffen und rutschen immer mehr ab. Besteht nicht auch eine Gefahr, dass wir beide so ein bisschen getrieben sind, weil ich irgendwie 95-98% jeden Tag im Tagesgeschäft bin und kann man hier noch einen Prozentpunkt Steuern erhöhen? Der Klingbeil hat gesagt ja, der Merz hat gesagt nein, Herr Lindemann, wie sehen Sie das? Und so. Und jeden Tag immer nur dieses Klein-Klein. Mhm. Und wir den Blick für das große Ganze, was autoritäre Regime natürlich verfolgen, verlieren. Ist das auch eine Kritik, wo man drüber reden kann? Also jetzt im Zusammenhang auch mit KI und was wir jetzt eigentlich an Zukunftstechnologien angehen müssen.
Also jetzt kann ich nur über meine Rolle sprechen. Ich meine, die Medien gibt es ja auch nicht.
Richtig.
Ja, also die Medien sind breit gefächert von links nach rechts, ja, die unterschiedliche Ansätze haben, in unterschiedlichen Formaten arbeiten und so weiter und so fort. Ich kann ja nur an der Stelle sagen, was ich mache, was ich beantworte. Ich würde sagen, wir bei Politico sind sehr bemüht darum, einen Diskurs über die Sachthemen zu führen. Ja, wir führen auch einen Diskurs über die lustigen, die juicy Elemente der Berliner Politik, weil wir glauben, dass das eben auch dazu gehört. Aber ich meine, ein Deep Dive in die Sachthemen ist ja bei uns ein Teil des Ganzen. Damit sind wir aber natürlich auch nur eins von vielen Medien. Und Fakt ist, da erleben wir manchmal in der Medienwelt dasselbe, was sie in der Fraktion oder in der Partei erleben. Sobald an den Rändern infiziert wird sozusagen eine bestimmte Debatte, bekommt sie mehr und mehr Relevanz. Und irgendwann ist sie dann eben in der Mitte der Diskussion angekommen. Das passiert in Parteien, Fraktionen so und natürlich in den Medien auch.
Ich weiß nicht, wie du das, wir sind jetzt ein bisschen weg von KI, aber vielleicht können wir auf der Schlusslinie da nochmal drüber sprechen, weil ich beobachte so ein bisschen, ich weiß nicht, Elisabeth, wie du das von außen siehst, aber wir Politiker versuchen ja, ich sag mal sehr viele, ist ja auch gar kein Vorwurf, jeder hat ja jetzt einen eigenen Kanal irgendwo auf Social Media und versucht natürlich beliebt zu sein. So, und dann zeigt man sich auch mal in der Jeans oder anders. Ist ja auch nett mal. Aber dann macht man sich Gedanken darüber, wie kann ich mich jetzt darstellen, um beliebt zu sein. Das ist so eine, finde ich, eine neue Entwicklung. Früher ging es, fand ich, mehr um die Sachthemen. Heute geht es auch mehr um das Verkaufen. Gepaart mit dem Umstand, dass ich glaube, dass wir heute so viele Medienangebote haben, Podcasts, Newsletter und so weiter, die das alle gut machen und richtig machen, aber wir halt natürlich in Echtzeit reagieren müssen und getrieben sind von der Tagespolitik. Darüber hinaus haben wir etwas, was wir schon seit Jahrzehnten haben. Wir haben halt immer irgendwelche Wahlen. Jetzt im Moment haben wir mal ein paar Monate Ruhe. Und dann geht's ab März Baden-Württemberg los, das ganze Jahr 5 Landtagswahlen, wo da immer gesagt wird, das kann man nicht machen, weil jetzt Wahlen sind. Was ich damit sagen will ist, früher hatten wir vielleicht die Zeit, dass man auch mal in Ruhe sich die Sachen anschauen konnte und im Tagesgeschäft mal ein paar Wochen verheddern konnte. Aber heute müssen wir doch, weil die anderen so schnell sind, viel schneller deregulieren,
entbürokratisieren. Aber Carsten, da brauchst du größere Teams. guck dir die USA an. Die USA, wenn du dir anguckst, allein wie groß die Social-Media-Teams sind, ja, von Gavin Newsom zum Beispiel. Gavin Newsom hat die letzten Tage hervorragende Social-Media-Skills bewiesen, indem er einfach in dem Duktus von Trump ihn fertig gemacht hat. Der hat, hat Vance adressiert als Hey Couch Boy, fantastisch, ja. Der hat, der redete von Trumps Vorgarten als der, was hat er noch gesagt? Predator Patio. Der hat, er sprach von JD Vance als Just Dance Vance. Ja. Also das heißt, der Ton war natürlich angepasst an Trumps Twitter oder Ex-Kommunikation so. Aber das ist hervorragend. Damit hat er endlich es geschafft, sich aus diesem Nirvana der Unsichtbarkeit herauszuheben und wird weltweit als der nächste demokratische Kandidat wahrgenommen. So fair.
War es zu früh. Aber übrigens, wenn ich gleich einmal ganz kurz einhaken darf. Super wichtiges Experiment. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es viel mehr ist als ein Experiment. Aber die Frage ist, ich glaube, dass when they go low, we go high ist abgelöst.
Ja, davon. Absolut. Ja, okay. So,
das ist abgelöst. Wir kriegen es nicht mehr durch noch mehr Korrektheit hin, sondern wir müssen auf dem Spielfeld gewinnen. Genau.
Auf der Höhe, wo es gespielt wird.
Du musst die Bullies beantwortest du mit Bullying. Und nicht mit, wir lassen uns drüber reden, wir gehen mal ins Lehrerzimmer. Genau. So, aber was ich sagen wollte, du siehst an den amerikanischen Wahlkampf oder wie die Social Media bespielen, how it's done. Und ich glaube, dass in Deutschland fehlt noch irgendwie die Akzeptanz davon. Mhm. Die Amerikaner sagen alle, die Deutschen finden sich cringe. Ja, denen ist es so ein bisschen, ist dir wahrscheinlich erst so ein bisschen unangenehm, dich da in Jeans auf irgendwie Instagram zu zeigen und sagen, guck mal, ich bin auch so nahbar. Aber am Ende ist das die, wie du die neue Generation abholst. Mhm. Das sind deren News-Kanäle. Die leben halt in dieser Wirklichkeit. Die leben auf diesen Social-Media-Profilen, die leben auf TikTok und so weiter. Und wer das Game spielt, der gewinnt ultimativ. Ja. Und ich glaube, du kannst das Ganze abfangen, indem ihr das da Ressourcen allokiert und das aufbaut und die Wichtigkeit erkennt. Also zum Beispiel Ricarda Lang, die hat ein wahnsinnig witziges, ich weiß nicht, ob sie das selber macht, aber es ist super witzig, ja, was die immer kommuniziert, es ist total komisch. So. Mhm. Aber, und die hat auch ein, wahrscheinlich ein sehr gutes Team, die das macht. Und ich kann das allen Politikern empfehlen, dass das geoutsourced wird. Also Gavin Newsom wird es ja nicht selber schreiben. Ja, es, ich glaube, im Zweifel macht es KI.
Dass es eine klare Strategie gibt, dass es gemacht
wird. KI, und gleichzeitig, das werden Prompts gewesen sein, weil du kennst auch in dieser Dichtonomie, oder du kennst, wie KI schreibt immer auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Es ist ja immer so ein bisschen binär, ja. Dass du kennst genau, dass das und diesen langen Bindestrich, der da ist, du kennst relativ genau, dass es ein guter Prompt war, der das generiert hat. Und das sollten alle Politiker machen, um das zu outsourcen, aber diesen Teil zu bespielen und zu bedienen. Weil das ist, ihr könnt euch davon gar nicht, also
klar,
fernhalten.
Und frei machen. Man darf halt nur nicht die langfristigen Dinge, die angegangen werden müssen, vernachlässigen.
Genau,
klar,
aber was
beides.
Was ich mir absolut wünschen würde, wäre einfach eine harte Deregulation dieser von allen möglichen Gesetzen und Systemen, die der ganzen Tech-Welt, der Innovation und so weiter im Wege stehen. Weil wie es momentan ist, was du gesagt hast, stimmt, wir werden einfach abgehängt. Mhm. Ja, das an mir sowohl
Amerika. Wahrscheinlich vor allen Dingen Datenfragen, oder?
Ja, also ich meine, das fängt schon an bei der Gründung einer Gesellschaft, dass die Komplexität sucht seinesgleichen. Mhm. Ja? Also dann sitzt du beim Notar und es werden 20 Seiten vorgelesen, unnötig. Dann diese, natürlich die ganze Datenschutzthematik hilft auch keinem. Mhm. Ja, man kann das sicherlich viel besser, viel schneller gestalten.
Aber die Notare brauchen wir in Zukunft nicht mehr wahrscheinlich durch KI, oder?
Ja, wünschenswert. Ich bin kein Freund von Juristen, aber
ja.
Ich bin selber einer.
Ich glaube auch, man muss Mut haben, sich in Bereiche reinzugehen, wo man denkt so, oh nee, das ist eigentlich würde ich mich ja mit Sachpolitik gerne beschäftigen und jetzt muss ich mich da mit Jeans und so weiter. Wenn ich mir das angucke, ist immer noch verhältnismäßig verschämt, das, was ich in der deutschen Politik sehe. Ne? Das ist dann halt die Jeans, aber die Jeans ist natürlich auch nicht mehr das, was dann gewünscht wird in dem Moment. Und ist ja auch logisch. Ich meine, da geht eine Annalena Baerbock macht da irgendwie ihr New York-Video, kriegt natürlich wahnsinnig auf die Nase dafür. Übrigens dann auch aus der Politik. Ne? In Wahrheit von Politikerinnen und Politikern, die das eigentlich auch machen müssen. Und das erlebe ich, ich erlebe das auch. Ich habe auch letztens mal eine Debatte gehabt mit einer Social-Media-Expertin und gesagt, eben mit ihr meine Gedanken geteilt, ob ich jetzt eigentlich noch mehr Instagram zum Beispiel mache in bestimmten Bereichen. Und habe ihr dann gesagt, naja, ich möchte natürlich auch nicht wahrgenommen werden als jemand, der quasi nur Instagram macht.
Und mit Jeans und so.
So ungefähr.
Ja. Reach versus Reputation ist es nämlich. Ja.
Genau, so und aber das, was sie gesagt hat, fand ich eigentlich ganz schlau, dass sie gesagt hat, das ändert, wenn du eine Substanz hast in dem, was du im Journalismus machst, wird das ja nicht weggenommen dadurch, dass du Social Media
machst. Richtig, also beides.
Also du musst die Substanz eben behalten und am Ende, the hater's gonna hate. Ja, ja. Das ist dann einfach so.
Ja, ja. Elisabeth, das, was du gerade gesagt hast, was gemacht werden muss, hat was mit Mut zu tun. Herr Rybinski, Sie sind jetzt auch schon jahrelang mit dabei. Gibt in vielen Bereichen keine Erkenntnisprobleme mehr. Vielleicht gibt es hier und da mal einen Streit beim Datenschutz. Klar, das ist noch so ein Thema, aber in vielen anderen Bereichen nicht. Ja, so eine Gesellschaft, dass man die schnell organisiert und vieles mehr. Woran scheitert es in der Politik? Ist es eine Mutfrage oder warum reden wir nur, diskutieren wir nur und kaum einer hat den Mut, auch mal einen Überraschungseffekt zu wagen? Ich meine, hat jetzt mit diesem Thema nichts zu tun, aber
das politische Selbstmord an vielen Stellen. Also viele sind ja relativ schnell immer wieder im Wahlkampf. Wäre die Legislaturperiode auch länger, glaube ich, würde es auch helfen. Ne? Ja. Das auf der einen Seite. Oder eben, ob es noch Wiederwahlen gibt. Ich meine, das System könnte man auch anders auslegen. Ich glaube aber, dafür müsste man das Grundgesetz und vieles ändern. Das geht nicht so einfach. Nur am Ende ist es halt die Frage, ob man das macht, um in der Politik selber zu überleben als Politiker oder ob man es macht, um als Dienste am Bürger. Ne?
Genau.
Also mehr Fokus auf das, was wirklich zählt. Ne? Also
Unwichtiges von Unwichtigem
also
unterscheiden.
Da jetzt mal, wir sind ja jetzt hier beim CDU-Generalsekretär. Wirtschaftswende, Migrationswende. Das sind doch die zwei Themen, die zählen. Mhm. Ja? Ja. So, dafür ist man doch
und dann nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten beschäftigen.
Keine Kulturkämpfe, sondern Wirtschaftswende, Migrationswende. Das ist nur mal so ein Beispiel jetzt, ne? Für die Fokussierung auf das, was wirklich zählt, sich nicht aufhalten mit Kleinkram und das Wichtige machen.
Super. Ich bedanke mich bei Gordon Rybinski. Herzlichen Dank, liebe Elisabeth Lorange. Vielen herzlichen Dank auch bei dir. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich bis dahin. Tschüss.